Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Ich muss ihn zuerst erwähnen, unser guter Ventilator tut fleißig seine Arbeit, weil es sind ja doch wieder irgendwie so 32 Grad hier in Berlin. Da schwitzt man hier schon mal gerne im Podcast-Studio. Und ich schwitze aber nicht alleine. Markus schwitzt mit mir mit.
Oh ja, und ich mache das mit keinem lieber als mit dir hier im Podcast-Studio.
Und das war es tatsächlich auch schon.
Ja,
heute mal
leider ja.
Nur ein Talk der Blondinen hier.
Ja, wir haben uns darum bemüht, aber der Podcast ist so verflucht, dass es...
ja, schon. Wir mussten ihn leider dann auch mal verschieben und hast du nicht gesehen.
Ja,
und
es hat wahrscheinlich mit dem Thema zu tun. Es ist ja auch so ein bisschen alles mysteriös und verflucht und mal zu teasern. So,
bevor wir euch verraten, worum es geht, was ihr vermutlich eh alle schon im Titel gelesen
verdammt,
habt,
der immer so spoilert.
Kurz noch hier den Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, wir reden heute über The Crow.
Wow, jetzt hast du es einfach gedroppt.
Jetzt habe ich einfach gedroppt.
Aber der Hinweis zum Titel ist halt immer so, ne? Ich versuche es immer so cool zu teasern und dann.
Und ich sag's nur so, wer letzte Woche aufgepasst hat, weiß ja. Zumal, kleiner Funfact, und daran erkennt man dann auch mal wieder, wie lange wir das hier irgendwie schon machen. Wir hatten offensichtlich schon mal The Crow irgendwie in einem Podcast.
Echt?
Aber nicht als großes Hauptthema, sondern offensichtlich nur irgendwie. So am Rande, weil das schrieb mir direkt jemand über Instagram so,
Crow,
habt ihr doch schon, wollt ihr nicht irgendwie mal was anderes machen? So.
Verdammt.
Und ich konnte mich partout, ich bin heute früh
ich dachte jetzt, du sagst, wir haben zum Originalfilm damals in 94 einen Podcast aufgenommen.
Ja, wir waren Trendsetter. Nee, und ich bin da heute früh noch zu Mo gerannt und meinte so, kann das stimmen, dass wir schon was zu The Crow gemacht haben?
Das behauptet da so einer im Internet.
Und tatsächlich, glaub, 2020, also ist schon auch ein bisschen her.
Ja. Stimmt, der Podcast, den haben wir 2019 oder so zu Star Wars 9.
Genau, 2019
ne?
zu Star Wars 9.
Ja, das dazu nochmal, ja.
Dann kam ja auch direkt Covid und wir hatten den Podcast, glaube ich, zu diesem Vin Diesel-Film Bloodshot.
Ja, okay.
Und da gibt es wohl in diesem Bloodshot-Podcast gibt es wohl auch noch ein zweites Segment, zu The Crow. Das haben sogar ich und Christoph Petersen, unser guter Chefredakteur, der gerade in Venedig unterwegs ist, wohl auch gemacht. Und ich kann mich einfach nicht dran erinnern.
Warum? Also, war das angekündigt gerade?
Weiß ich nicht.
Oder?
Weiß nicht. Vielleicht haben wir darauf geschlussfolgert, dass Bloodshot mit Vin Diesel ja eigentlich auch eine tolle Aktion wäre, um mal über The Crow zu sprechen.
Es sind ja Parallelen da. Ich meine, der stirbt doch auch irgendwie, wird wiederbelebt und rächt sich dann für Sachen, wenn man so will. Und Comic-Vorlage ist auch. Also, vielleicht hat das schon gereicht.
Vielleicht das, ich weiß es nicht. Mhm. Also, für alle, die diesen Podcast von 4 Jahren immer noch mit Inbrunst hören. Es tut uns leid, dass ihr euch...
Es war so versteckt, dass es auch für uns versteckt war.
Dass ihr jetzt nochmal hören müsst. Aber gleich mal als Teaser vorweg, das hier wird besser. Und zwar, weil immerhin eine Person in diesem Raum sich nicht nur The Crow von 1994 angeschaut hat, sondern auch noch die drei Fortsetzungen, die es zu diesem Film gegeben hat.
Wenn ich sowas mache und dann mal angehe, dann richtig.
Genau, so, das heißt, darüber reden wir dann auch noch und wir können ja auch noch so ein bisschen spekulativ auf den kommenden The Crow-Film schauen, der ja dann quasi Remake, Reboot, was auch immer sein soll. Genau, das wollen wir jetzt machen. Dabei hart Spoiler, alles zu The Crow.
Ja.
Der Film ist, wie gesagt, von 94. Aber eine viel interessantere Frage, die ich jetzt am Anfang für dich habe, Markus. Wie stehst du denn zu, warum? Warum bist du, bist du nicht mein Bruder, obwohl alle immer sagen, dass wir aussehen wie Brüder?
Ja, ich wünschte, das wäre so, Sebastian. Aber im Grunde, wir sind Brüder im Geiste, das ist auch viel
absolut,
wert.
Absolut. Brüder im Geiste und im Schuss.
Richtig, ja.
Aber wie stehst du denn zu dem Regisseur von The Crow, Alex Proyas?
Ja, habe ich keine so ganz krasse, explizite Meinung, weil ich erstaunlich wenig gesehen habe von ihm. Also man kennt die Sachen, die er so gemacht hat.
Um mal zu sagen, also er hat The Crow gemacht, dann hat er 98 Dark City gemacht,
Den
ich wirklich immer nur noch wärmstens empfehlen kann. Also wer Dark City noch nicht gesehen hat, tut es. Ich glaube, Dark City hatte so das Problem, dass der so im Fahrwasser von Matrix rauskam.
Ja, es war so Ende 90er.
Und weil Matrix kam ja 99 und der war Dark City ja sogar noch vorher, aber Dark City hatte einfach nicht so diesen Push.
Ja, okay.
Dann gab es ja, ich glaube, so der eine Film, der dann tatsächlich von ihm noch gut aufgenommen wurde, 2004, I, Robot.
Und den mag ich tatsächlich auch, ja.
Wo ja so ein bisschen diese Isaac Asimov Geschichten aufgegriffen werden.
Bisschen mehr als Action-Spektakel und so, also jetzt nicht besonders genau. Deep, aber es macht schon Spaß. Der Style ist auch cool, also ich mochte den damals.
Dann 2009 ein Film, den ich tatsächlich noch sehr mag, wo ich aber weiß, das ist schon viel mit Diskussionen verbunden. Knowing mit Nicolas Cage. Das war ja damals auch so ein bisschen nix Zeit für ich brauche Geld und mache einfach jeden Film und
Verwechsel ich auch mal, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich verwechsel auch mal Knowing und Next.
Ja,
und
genau, Next ist das, wo er so.
Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen.
Ja, Next finde ich nicht gut. Und ich glaube, wenn Pascal hier wäre, wäre es genau umgekehrt, weil ich meine,
ergänzt euch so toll.
Dass er Next mochte, aber Knowing nicht, weil in Next geht es ja darum, dass er so irgendwie in die Zukunft sehen kann. So ein bisschen, genau. Und Knowing ist ja mehr so ein Sci-Fi, die Apokalypse kommt und meine Kinder kriegen irgendwelche komischen Botschaften von irgendwas so. Und dann, glaube ich, der Film, der so ein bisschen auch die Karriere von Alex Proyas beendet hat, 2016, Gods of Egypt.
Genau, also das, ja, den habe ich immer noch gesehen.
Den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ja, das ist schon. Es verwundert nicht, dass das die Karriere beendet. Aber deswegen habe ich auch keine so ganz klare Meinung. Wie gesagt, I, Robert mochte ich, Gods of Egypt mochte ich und ja, wir können es ja schon mal, wir hatten es glaube ich auch schon mal angeteased, The Crow habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, dazu kommen wir gleich.
Krass,
ist auf jeden Fall auch einer der besseren von den drei Filmen. Nee, auf jeden Fall schon eher auf der positiven Seite.
Ja, ich war bei Proyas auch eigentlich immer, wenn ich so diesen Namen gelesen habe, okay, ja doch, hier The Crow und Dark City und das sind, der hat auf jeden Fall auch irgendwie so einen eigenen Stil, gerade auch The Crow und Dark City. Ich glaube, bei Dark City hat er dann auch mit dem gleichen Bühnenbildner gearbeitet, mit dem er auch dann The Crow gemacht hat, was finde ich auch so gut rüberkommt, so allein auch von der Stimmung her und sowas. Ja. Deswegen, ich fand ihn eigentlich immer ganz spannend, so Gods of Egypt hatte mich dann auch irgendwie so hart nicht gejuckt irgendwie.
Wo die Besetzung echt krass ist.
Die Besetzung war super, aber dann kamen halt auch die ganzen schlechten Kritiken.
Ja, es sieht auch echt furchtbar aus, dieser Film.
Ich weiß nicht, mit so einem Stoff hatte mich schon ein anderer Regisseur enttäuscht, den ich eigentlich sehr mochte, nämlich Tarsim Singh.
Ah ja,
okay. Der hatte ja dann auch diesen Immortal mit Henry Cavill.
Ja.
Der sah zwar auch toll, der ist glaube ich auch, der ist okay.
Ja, der ist okay.
Aber der hätte
also besser
auch
als Gods of Egypt, aber ja, ist auch nicht das große Ding. Aber ja, da habe ich Henry Cavill zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Ja. Also ich
überlege gerade, warum ich den da hat doch auch in The Tudors diese.
Ja, habe ich nie gesehen,
aber das waren
so die Durchbruchsrollen, glaube ich, vor Superman dann.
Und deswegen war Proyas eigentlich für mich immer so jemand so, eigentlich ganz gerne, aber wie gesagt, jetzt seit 2016 halt nichts gemacht. Ich habe jetzt vorhin nur noch kurz gelesen, dass er wohl versuchen wollte, eine Videoplattform zu gründen als Gegenkonzept zu YouTube, so für junge Filmemacher und Independent-Filmemacher. Aber
ambitioniert.
Ja, so wie ich mir auch denke, so ich mache jetzt den großen Kampf David gegen Goliath und versuche YouTube den Rang abzulaufen.
Ja, und jetzt seit so 2 Jahren fällt er ja vor allem dadurch auf, dass er gegen dieses Remake oder Reboot oder so immer wettert. Also das ist so seine Hauptbeschäftigung gerade. Also er ist da richtig, also vorher schon total runtergemacht, nachdem jetzt die vielen negativen Kritiken rauskamen, auch sehr gehässig und so. Also das ist, einerseits finden das wahrscheinlich seine Fans toll, andererseits ist es schon ein bisschen.
Ja, gut,
traurig.
Aber
also irgendwie muss ja dann auch nicht sein.
Ja, irgendwie aber musst du dich dann wieder so ins Gespräch bringen.
Ja, ich meine, er hat ja schon eine Bindung auch zu der Marke und so. Aber ich habe ihn dann nicht bei den Fortsetzungen so meckern hören. Da hat er noch eine Karriere gehabt. Aber jetzt, ja,
war da bei denen irgendwie zumindest beteiligt oder so?
Nicht,
gar nicht.
Nicht.
Nee, okay, gut. Ja, dann springen wir mal rein in die Krähe. Krähe? Das ist die Geschichte von Eric Draven, der in der Teufelsnacht, der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober,
vor Halloween
seine Verlobte Shelley verliert. Also es wird bei denen eingebrochen, ist so eine Truppe von 4 Typen, die vergewaltigen Shelley auf übelste Art und Weise, wenn Eric dann reinkommt, dann prügeln sie ihn auch noch halb tot. Er wird angeschossen und fliegt halt aus dem obersten Dachgeschoss irgendwie aus dem Fenster und stirbt. Und
Shelley, Film zu Ende.
Und der Film zu Ende, das war die Krähe. Nee, und Shelley überlebt es ja für kurze Zeit, bis sie dann ja auch im Krankenhaus stirbt. Und weil Real Love is Forever. Bedeutet das denn, dass Eric auf einmal von den Krähengöttern, von einer Krähe besondere Fähigkeiten bekommt? Er wird wieder zum Leben erweckt, ist jetzt halt so eine Art Superheld und macht sich dann ein Jahr später auf seinen Rachefeldzug durch diese Stadt, um halt die Mörder von sich und seiner Geliebten zu rächen. Und stößt dann da noch auf deren Anführer, so ein komischer, weirder Typ, der mit seiner Schwester Sachen macht, die nur Targaryens machen. Und ja,
das ist eine lustige Truppe, diese.
Ja, das ist vor allen Dingen Tony Todd, der Candyman.
Ja, stimmt, der Candyman ist auch am
einfach
Start,
auch mal irgendwie mit am Start.
Wir kommen sowieso noch zu interessanten Casting-Sachen hier heute, glaube ich, bei diesem ganzen Franchise. Ja, also es gibt echt ein paar spannende Sachen, die ich auch nicht auf dem Schirm hatte vorher.
Bevor wir so über die leider Gottes offensichtlichen Sachen im Zusammenhang mit The Crow sprechen, reden wir erstmal über den Film selber.
Ja,
so,
gerne.
Und jetzt bin ich ja gespannt. Markus mit seinen jungen 20 Jahren hat jetzt zum ersten Mal
von Podcast zu Podcast jünger. Ja,
hat jetzt tatsächlich zum ersten Mal The Crow. Ja. Wie kommt's denn? So du als cinephiler Mensch.
Ja, ich kann es mir auch gerade in der Zeit, ich kann es mir ein bisschen besser erklären als bei Beetlejuice neulich. Da hatten wir das ja gerade, dass ich ihn auch zum ersten Mal gesehen habe. Da weiß ich absolut nicht, warum das passiert ist und bin froh, dass ich ihn jetzt aber nachgeholt habe. Hier war es so, ich habe ja auch viel Fernsehen damals geguckt und Film sozialisiert, vor allem übers Fernsehen. Und wir hatten halt immer die TV-Spielfilme. Und wenn dann, und The Crow kam dann auch oft. Und früher hat die TV-Spielfilme noch, ohne jetzt hier bezahlte Werbung zu machen, aber ich werde ja auch gleich für heute kritisieren, früher hat die TV-Spielfilme immer noch vermerkt, wenn Filme geschnitten waren. Ich hatte noch nicht so auf dem Schirm, wie das so mit Freigaben war und zu welcher Uhrzeit das dann laufen kann, aber ich kannte das Symbol für Schnitte.
Ja.
Und ich war dann auch schon irgendwann in so einem Alter, wo ich halt nicht geschnittene Sachen gucken wollte. Und der kam halt oft, glaube ich, vor 23 Uhr. Und dann habe ich das gesehen und dachte, nö, gucke ich mir nicht an. Ich weiß nicht, warum ich mir dann nicht aus der Videothek ausgeliehen habe. Da waren wir auch sehr regelmäßig. Hat mich dann vielleicht doch nicht so gecatcht. Aber irgendwann war der Zug dann, der Krähenzug dann abgefahren. Die Krähe ist vorübergezogen. Und dann habe ich ihn nie gesehen, bis vor ein oder zwei Wochen jetzt. Extra für diesen Podcast und den neuen Film. Dafür ist der neue Film schon mal gut. Egal, wie schlimm er dann wirklich sein wird. Aber dafür ist es schon mal gut. Und ich habe ja schon letztes Mal bei Beetlejuice gesagt, wie froh ich auch bin, einfach durch solche Gelegenheiten sowas mal nachzuholen, solche Lücken zu füllen. Und bin auch in dem Fall nicht unglücklich drüber. Also ich hatte
klingt aber nicht so begeistert wie bei Beetlejuice.
Genau, also bei Beetlejuice, ich habe ja immer die Angst, und das habe ich auch bei Beetlejuice schon gesagt, Sachen, die ich später nachhole, dass die mir nicht so gefallen oder ich den Eindruck habe, die hätten mir damals auf jeden Fall mehr gefallen. Und The Crow ist da so ein ganz typisches Beispiel dafür. Beetlejuice funktionierte immer noch super, ich war total geflasht davon, gerade auch als großer Burton-Fan. Aber The Crow ist, glaube ich, sowas, das ist so ein Kind auch seiner Zeit. Und wenn ich das so mit 13, 14 oder gesehen hätte, wäre ich, glaube ich, voll drin aufgegangen. Da hat man auch noch Sachen so mehr akzeptiert, weil insgesamt ist das schon, ein cooler Film. Also ist schon sehr stylisch, sehr coole Stimmung. Brandon Lee ist grandios, finde ich, in der Rolle. Dazu kommen wir dann auch später nochmal. Aber er hat mich dann doch insgesamt recht kalt gelassen, auch was so die Figuren angeht. Überhaupt keinen Zugang zu den Figuren. Das zeichnet den Film einerseits aus, dass er so komplett no-nonsense straight ist. Der geht da sofort los. Also es gibt diesen Mini-Prolog. Eigentlich ist es ja nicht mehr ein Prolog, das wird ja eher über diese Flashbacks dann gezeigt und so. Aber viel erfährt man da gar nicht dazu. Und dann geht's voll los. Und ich bin jetzt, also die Figuren waren mir halt alle irgendwie egal. Und früher hätte ich sowas, glaube ich, noch eher akzeptiert. Oder da hat man vielleicht auch selber noch mehr Leerstellen gefüllt. Jetzt bin ich zu faul, ich weiß es nicht. Aber deswegen hat mich das dann doch insgesamt eher kalt gelassen. Aber es ist schon irgendwie ein cooler Film. Und ich verstehe auch, warum der so einen gewissen Kultstatus dann hatte.
Ja, ich verstehe, was du meinst so mit den Figuren so. Weil, wie gesagt, auch dieser Schurke, ich habe seinen Namen eigentlich auch schon wieder vergessen.
Ja, wie hieß denn der? Top Dollar? War Top Dollar der Oberböse?
Ja, keine Ahnung. Weil
sie haben alle so merkwürdige, so weirde
genau,
Namen.
Ja. Ja, das stimmt schon so. Also es ist halt wirklich einfach, diese Menschen haben etwas Böses getan, jetzt wird ihnen etwas Böses angetan, ja. Punkt aus, fertig. So, dann gibt es ja noch dieses kleine Mädchen, die irgendwie ja befreundet war mit Shelly,
ja,
und
die hat
und
mich auch
Eric,
ein bisschen genervt.
So, die fand ich damals auch schon irgendwie immer so ein bisschen, wozu bist du da?
Da hatte ich tatsächlich so ein bisschen The Room-Vibes, wie dieser Junge, der bei Tommy da immer reinschneit. Sie ist dann ja, immer auf einmal da, guckt den zu, auch so, ich hätte nur noch gefehlt, dass sie dann auch neben dem Bett steht, wenn die da irgendwie was machen wollen. So, das war, da hatte ich dann ganz kurz The Room-Vibes.
Und dann haben wir ja auch noch Ernie Hudson als so Polizist. Und ich finde, jetzt, wo ich ihn nochmal geguckt habe, sind mir noch viel mehr so diese ganzen Batman-Vergleiche eigentlich aufgefallen, die man zu diesem Film halt wunderbar ziehen kann. So, ne? Allein so dieses düstere Detroit, was hier gezeichnet wird, wo halt in der Nacht zu Halloween hier die halbe Stadt brennt, weil
das ist schon echt geil, das ist so drüber, also das ist ja, sieht ja aus, die erste Einstellung, so diese Kamerafahrt über die Stadt, die sieht ja erstmal total künstlich aus, was aber eigentlich ganz cool passt. Und wie die Hölle einfach, ne?
Ja, ja,
es brennt überall, dann ist es auch so mega abgefuckt und verdreckt, es liegt so viel Papier und Müll rum, das hast du halt, glaube ich, selbst heute nicht mal irgendwo in Großstädten, das ist so, aber das ist sehr geil eingefangen, also es ist einfach eher so eine Parallelwelt, also ob das jetzt Detroit ist oder anders heißt, keine Ahnung, im Grunde ist
genau,
es eine Parallelwelt.
Ja. Und dann Gotham. Halt dieser ständige Regen, ja, und das könnte halt auch irgendwie Gotham sein, Eric Draven könnte halt auch Bruce Wayne sein, so rum. Und du hast halt dann auch diesen Cop, der ihm so ein bisschen hilft und so. Ich habe aber auch so das Gefühl, wenn ich so überlege, so diese ganzen Comic-Verfilmungen, auch so, wenn ich jetzt an Spawn zum Beispiel denke, ja auch ähnlich so vom Look, vom Design, obwohl ich Spawn auch super finde. Da hat zwar, da wird's halt schon kritisch, was so CGI angeht.
Ja,
aber
sobald's da an die Hölle da kurz geht, dann hat er mich verloren.
Ich mag den Film trotzdem irgendwie. Und das ist ja auch zum Beispiel so ein Film, wo es ja irgendwie schon seit Ewigkeiten darum geht, wird's nochmal einen Remake geben, Reboot,
Voll.
Was
Jamie Foxx ist schon seit Jahren gecastet, glaube ich, aber passiert nichts.
Aber wir waren bei diesen Figuren und sowas alles. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, gerade das passt halt auch irgendwie für diesen Film. Das ist so ein richtiger 90s-Film, finde ich. Wir erklären euch 10 Minuten was. So, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, ja, ist auch egal. Muss eigentlich gar nicht sein, weil es geht darum, wir haben einen coolen Typen, den haben wir so ein bisschen mit Mascara und weißer Schminke und einem Ledermantel und der läuft jetzt hier durch die Gegend und macht verrücktes Zeug. Und ich weiß, hat mich irgendwie immer abgeholt. Ich fand es immer lustig und ich habe den jetzt auch nochmal geguckt und ich liebe den halt auch irgendwie immer noch so, weil der wirklich für mich. Klar, die Figuren funktionieren jetzt nicht so auf so einem super krassen Level, aber sie funktionieren für das, was sie sein sollen. Und ich finde, er hat halt einfach eine richtig geile Atmosphäre. So, sei es so dieses, klar, ne, so dieses Emo-Goth-Ding mit so, wenn er dann auch dieser Shot, wenn er da auf dem Dach mit seiner E-Gitarre da so ein bisschen rumschrammelt. Wo ich letztens noch den Honest Trailer gesehen habe, wo sie die gleiche Szene gezeigt haben. Und dann hier dieser Epic Voice Guy, der ja diese Honest Trailer dann immer erzählt, denn so tut, als wenn er einer der Nachbarn wäre, so, mach die scheiß Musik aus, hier ist Nachtruhe, es ist vorbei. So. Ja. Ja, also der lebt halt irgendwie auf so einem Level. Ich glaube, wahrscheinlich so damals, wenn Leute den so geguckt haben, sind wahrscheinlich auch viele dann so wie Eric Draven irgendwie rumgelaufen.
Denke ich auch, so wie nach Matrix, alle sich schwarze Mäntel
geholt haben. Ja,
ich inklusive.
Ich hatte nur die Matrix-Sonnenbrille.
Auch nicht schlecht.
Die war auch cool.
Ja, also genau, das kann ich dem auch anrechnen. Die Stimmung ist schon echt cool, aber hat mir dann jetzt aus heutiger Sicht zumindest nicht gereicht, um jetzt einen richtig dauerhaft bleibenden Eindruck zu schaffen bei mir. Also ist ein ganz cooler Film, hat mir nicht wehgetan. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, aber wird jetzt nicht mein Favorite Comic-Verfilmung irgendwie of all time. Also aber ja, es ist.
Da kommen wir aber jetzt ja dann vielleicht auch zu dem Punkt, warum man halt trotzdem immer noch über diesen Film redet.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, ja.
Ja, auch wahrscheinlich selbst ein Alex Proyas schon kritisch im Vorfeld war, was so ein Remake an sich angeht. Weil dieser Film ist ja letztendlich über alles, was hinter den Kulissen passiert ist, so Tragik pur. Und das fängt schon mit James O'Barr an. James O'Barr ist ja derjenige, der den Comic zu The Crow gezeichnet hat. Also basiert ja auch auf einem Comic. Und bei ihm ist es ja so, seine Verlobte wurde von einem betrunkenen Autofahrer totgefahren. Und danach hat er sich noch zusätzlich irgendwie inspirieren lassen, das habe ich letztens erst in so einem Interview mit ihm gelesen, dass er so einen Artikel gelesen hat, dass in Detroit ein junges Pärchen einfach umgebracht wurde, weil irgendein Typ den Verlobungsring, den der Typ für $20 gekauft hat, halt von denen haben wollte und das ging wohl nicht schnell genug. Und also da steckt natürlich allein schon in seinen Gedanken sehr viel Herzschmerz drin und vor allen Dingen, wenn ich habe tatsächlich den Comic auch geschenkt bekommen.
Ja. Und auch gelesen.
Ja, selbstverständlich. Und das merkst du dem Comic auch sehr an, weil im Gegensatz zum Film geht der Comic sehr, sehr viel häufiger zurück zu diesen Momenten, als Shelley und Eric noch am Leben waren und wie sie halt zusammen so noch agieren. Und dann werden auch immer so ganz tiefe Gedichte von Baudelaire da so einfach so auf einer Seite, so dass du denn dann noch erstmal so das liest. Und das ist dann auch alles so sehr melancholisch, sehr traurig und so. Aber dadurch kommst du halt noch mehr so in diese Beziehung zwischen den beiden irgendwie mit rein, was ich so das Gefühl habe, dass das Remake das auch mehr versuchen wird.
Es sieht zumindest ganz danach aus,
in diese Richtung zu gehen.
Was ich jetzt als jemand, der gesagt hat, er kam nicht so bei den Figuren rein, erstmal interessanten Ansatz finde. Zumindest da, wo man am ehesten da noch angreifen kann vielleicht. Ja. Aber nach allem, was man so hört.
Ja gut, wir haben den Film noch nicht gesehen.
Ja. Aber genau, ich meine, es ist ja auch die Frage, ne, wenn man es dann so ganz, ganz plump macht oder Sachen so übererklärt, die man jetzt nicht braucht, aber wenn man so eine schöne Beziehung macht, dass ich wirklich mitkriege, da ist wirklich was verloren gegangen, als die beiden halt ihr Leben verloren haben, das wäre schon was und so. Das habe ich jetzt im Original nicht bekommen und mal gucken, ob das Remake das besser macht.
Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall so, der Comic, der macht das noch viel deutlicher. Es gibt dann tatsächlich auch noch so ein paar mehr Figuren im Comic, wovon eine es ja ursprünglich auch in den Film schaffen sollte, die man dann aber doch auch irgendwie rausgenommen hat und so, weil Eric bekommt im Comic auch noch so wie so eine Art Mentorfigur irgendwie,
also irgendwie
so, die
spirituellen
so ein bisschen,
Begleiter,
genau, die ihm so ein bisschen mehr erklärt, was ja eigentlich Sache ist. Also ich sag's mal so, von der Adaption Comic zu jetzt 1994er Film, finde ich okay, was sie draus gemacht haben, weil ich glaube, das hätte diesem Film extrem geschadet, wenn wir irgendwie alle 20 Minuten nochmal wieder so eine Rückblende gehabt hätten, nur damit wir irgendwie noch so ein paar Sexszenen oder irgendwie sowas mit rein. Das ist im Comic aber wirklich teilweise auch so, dass diese Sachen kommen, wo ich mir denke, okay, ich glaube, der gute James O'Barr zeichnet einfach gerne auch nackte Menschen und
sowas, das hilft dir jetzt auch nicht groß, um die Figuren besser zu verstehen.
Genau. Und es bringt halt auch nicht mehr, um in diese Psyche der anderen Figuren reinzukommen. Und ich glaube, da passt halt das, was du schon meintest, dass sich diese ganze Stadt wie so eine Parallelwelt anfühlt und wir jetzt gar nicht groß hinterfragen müssen, was sind es für Kreaturen, weil hier dieser Top-Dollar oder wie er heißt, der raucht er das Auge von einem seiner Sexopfer, die er da irgendwie gerade mit seiner Schwester zusammen beim Dreier irgendwie kaputt gemacht hat. Also,
aber das finde ich eigentlich schön, dass es da so vage bleibt und die einfach nur weirden Shit machen. Bei Bösewichten kann ich das auch noch eher akzeptieren als bei den richtigen Hauptfiguren. Deswegen funktionieren die für mich auch noch am besten.
Ja, aber ich glaube, das ist halt auch noch, warum das halt so 90er ist irgendwie, weil das hat halt irgendwie noch funktioniert. Mittlerweile sind wir an so einem Punkt angekommen, wir brauchen auch zu dem Schurken die tragische Backstory und eigentlich müssen wir ihm doch, muss er uns doch auch irgendwie so ein bisschen leid tun. Und hier ist halt einfach, es ist ein Arschloch und so wie er mit seinen Leuten umgeht, so gehen die halt mit anderen um. Und so, es ist quasi so, the chain of command geht halt immer von oben nach unten.
Voll, und das ist ja dann auch wieder diese klassische Videospiel-Dramaturgie.
Genau,
ne? Arbeitet sich immer weiter hoch bis zum Endboss. Aber ja, und es ist halt auch ich befürchte, ich will jetzt auch immer nicht die ganze Zeit zu viel zum Remake schon spekulieren, aber ich befürchte, das werden sie da auch nicht ganz so durchziehen. Das hast du heute auch nicht mehr, dass der halt keine, er hat ja keine, die Krieger hat ja keine Gewissensbisse sozusagen. Also er hat halt, er wird ja auch wirklich zu diesem Zweck zurückgeholt.
Genau.
Übt Rache und das wird auch gar nicht hinterfragt. So Selbstjustiz und so. Der Polizist, der so ein bisschen Projektionsfläche für das Publikum ist, der findet das auch alles noch geil, was er macht, sein Kumpel. Und da wird auch gar nicht hinterfragt. Und so konsequent, wie das macht, finde ich das für den Film auch völlig okay. Wie gesagt, die Figur ist so angelegt, die wird zurückgeschickt, weil sie genau das machen soll und erfüllt es auch. Hm. Und das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie das heutzutage nicht mehr ganz so straight beibehalten. Und das mochte ich eigentlich in dem auch, dass sie das einfach mal so, gerade aus heutiger Sicht, dass sie es einfach so durchziehen.
Ja.
Der macht das einfach, das ist egal. Also
genau.
Ja, obwohl ich auch krass fand, also er ist schon auch hart und so, aber jetzt aus heutiger Sicht, wenn man sich das so anguckt, ja, heute würde der wahrscheinlich bei Neuprüfung keine 18er Freigabe mehr bekommen. Also so krasse Gewaltspitzen hat er nicht.
Das fällt jetzt auch mal wieder so, aber gut, das ist halt auch einfach.
Obwohl an einer Stelle, das war auch so eine geile Dialogzeile, dass jemand hat seine Organe in alphabetischer Reihenfolge seine wichtigsten Organe durchstochen oder so. Mhm. Da so, oh, das klingt geiler, als es dann war. Aber ja, nee, hat schon so eine Härte auch, die so zur Stimmung beiträgt und passt, aber jetzt nicht so explizite Gewaltspitzen.
Genau, also es ist jetzt kein Robocop oder so, wo wir zerfetzen einfach mal den Kopf am Anfang und dann wieder zum Robo. Ja. Der zweite, ja, viel traurigere Grund ist ja dann tatsächlich die Tatsache, dass Brandon Lee bei den Dreharbeiten gestorben ist. Markus, willst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, also erstmal ist es sowieso eine traurige Geschichte. Davon hatte ich natürlich gehört, auch so ein bisschen zu den Hintergründen, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Und es ist umso trauriger, muss ich sagen, jetzt wo ich den Film gesehen habe, weil er hat echt so eine ziemlich coole Präsenz. Also
Absolut.
Ich hätte so gern noch mehr danach auch mit ihm gesehen. Er macht das richtig cool und auch viel besser als alle, die danach in dieser Rolle kamen. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Deswegen ist es wirklich umso trauriger, wenn man den Film dann gesehen hat. Ja, über die genauen Hintergründe gibt es auch viele, viele Ausführungen zu Waffenspezialwissen. Da kannst du wahrscheinlich dann gleich noch mal ein bisschen mit einhaken. Aber genau, an sich war es einfach so, dass das eine Waffe am Set abgefeuert wurde, die eigentlich mehr oder weniger eine Attrappe war, wie es bei Filmdrehs nochmal war. Aber das nicht richtig gecheckt wurde und dass dann so ein Projektil rauskam, das ihn halt so tödlich verletzt hat. Und dann ist er gestorben. Das kurz vor Ende der Dreharbeiten tatsächlich.
Genau, also er hätte ja noch 3 Drehtage gehabt oder so. Weswegen sich jetzt natürlich auch erklären lässt, so dass man den Film halt trotzdem noch machen konnte. So, ne? Ich habe früher so das erste Mal, als ich von The Crow gehört habe, habe ich so gedacht, so, boah, da ist irgendwie so an Tag 3 der Dreharbeiten gestorben und ich so, boah, krass. Und dann haben die trotzdem den ganzen Film, bis ich halt gecheckt habe, nee, es waren nur noch 3 Drehtage für ihn übrig.
Aber und trotzdem hast du erstmal so, der Arsch ist mitten in den Dreharbeiten gestorben.
Ja, also das ist halt auch so, das wird natürlich dann irgendwie über die Erzählung immer aufgebauscht. So, der Film war.
Gerade früher, weil es noch kein Internet so verbreitet gab.
Genau, so, aber der Film war eigentlich schon so gut wie fertig. Ja. Es ging, glaube ich, auch hauptsächlich mehr noch so um so diese ganzen Rückblenden-Geschichten. Deswegen wurde hier auch der Anfang so ein bisschen abgeändert. Mhm. Und tatsächlich für alle John Wick-Fans da draußen vielleicht sehr interessant, Chad Stahelski, der jetzt mittlerweile als Regisseur für die John Wick-Filme unterwegs ist, war das Stunt-Double von Brandon Lee.
Ja.
Und ihn haben sie dann auch benutzt für die letzten Sequenzen. Dann wird natürlich, da wurde dann tatsächlich auch schon mit CGI gearbeitet.
Was krass ist für die Zeit, ne?
Ja, dass man auf das Gesicht von Stahelski das Gesicht von Brandon Lee raufgepackt hat. Oder was man natürlich auch viel gemacht hat, dann einfach so, weil es auch zur Figur passt, mehr so Gesicht im Schatten oder die Person nur von hinten gedreht oder so. Ja. Also, und es gab ja damals auch die Überlegung, den Film überhaupt, ob man den überhaupt noch veröffentlicht. So
es stand ja sogar wirklich auf der Kippe. Also Paramount, die ja den eigentlich verleihen
die
wollen,
sind dann
ausgestiegen. Miramax ist dann eingestiegen.
Genau.
Und da stand, glaube ich, auch mal zur Debatte, dann zumindest den nur noch im Heimkino oder so zu veröffentlichen. Ne? Aber kam dann doch noch ins Kino. Aber ja, im Film selber merkt man das auch wirklich nicht, finde ich jetzt. Selbst wenn man ihn neu guckt. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich denke, gerade wie du sagst, er ist da jetzt irgendwie sehr im Schatten oder wird nur von hinten gezeigt und so. Da denke ich mir, das war jetzt wahrscheinlich so eine Szene, aber und das hattest du ja auch gerade schon gesagt, das passt einfach zur Figur. Deswegen fällt es echt tatsächlich nicht so auf.
Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, vor allen Dingen, wenn du dann auch weißt, welche Szene es ja auch noch ist. Also diese Rückblenden-Szene, wo der Schauspieler, der Funboy spielt, Michael Massey.
Genau, der inzwischen auch schon gestorben ist, irgendwann vor ein paar Jahren.
Halt mit einer Pistole auf dann Eric Draven schießt. Mhm. Und das Problem, was sie wohl damals auch hatten, war einfach, dass kein Geld da war und keine Zeit da war und dass sie und zusätzlich auch noch derjenige, der für die Waffen zuständig gewesen ist, genau an dem Zeitpunkt nicht vor Ort war, weswegen irgendein Assistent für die ganzen Requisiten da das dann halt nicht richtig überprüft hat. Und was die halt gemacht haben, da habe ich mich vorhin versucht, so ein bisschen einzulesen, ist halt die Tatsache, dass die Patronen, echte Patronen schon benutzt haben, aber halt das Schießpulver und diese Zünder rausgenommen haben.
Genau, also gerade für die Nahaufnahmen, weil das sonst, weil es dann halt genau. echter aussieht. Ne?
Genau, ja. Und sie haben dann aber auch für so ein paar Schuss, und das Problem ist halt, wenn du, also jeder, der vielleicht auch schon mal eine Waffe in der Hand hatte oder so, ich kann nur unserer lieben Bundeswehr dafür danken, das zumindest sagen zu können, dass ich das schon mal tun konnte.
Ein großes Dankeschön.
Danke. Die Kugel, also die Hülse bleibt ja dann trotzdem auch immer noch in der Waffe vielleicht teilweise auch drin, wenn du sie nicht richtig vorher rausnimmst oder so. Und offensichtlich, was passiert ist, ist, dass eine zusätzliche Patrone damit reingepackt wurde und diese Hülse war noch im Lauf der Waffe.
Und bei den zusätzlichen, das waren ja dann wieder so eine Platzpatronen, aber die hatten dann wiederum dieses Schießpulver und den Zünder dran und dann wurde das so unglücklich kombiniert.
Da gab es dann halt diesen Wumms und das hat dann halt quasi dazu
geführt. Das ist so traurig.
Es ist, ja, aber es ist halt schon, es ist krass. Und wenn man dann hört halt so, ja, es waren irgendwie Zeit- und Geldprobleme und man konnte das alles irgendwie nicht richtig machen. Und da wird einem dann irgendwie auch echt mulmig zumute.
Total.
So, ne? Und das ist dann natürlich schon echt verdammt, verdammt bitter, dass gerade auch so ein junger Schauspieler, der ja noch wirklich am Anfang seines Lebens und seiner Karriere stand, Sohn von Bruce Lee, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt hier. Brandon Lee ist tatsächlich der Sohn von Hongkong-Martial-Arts-Legende Bruce Lee. Und und ich glaube, Bruce Lee ist doch auch irgendwie am Set von seinem Film.
Ich glaube, da war auch irgendwas, aber da ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Ja, aber irgendwie war
aber
mir
ja,
da
das
auch
war auch eine tragische Geschichte, glaube ich, ja.
Aber das ist natürlich bitter und das ist dann wiederum auch was natürlich diesen Kultstatus von so einem
das
Film. Das
wäre jetzt die Frage, ne?
Nochmal ganz anders beeinflusst. Ich meine, nehmen wir mal Heath Ledger.
Ja.
Mit The Dark Knight, seine Joker-Performance. Oh Gott, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Heath Ledger gelebt hätte, dann wäre der Film irgendwie nicht weniger grandios.
Ja.
Aber das spielt natürlich in den Köpfen immer sehr viel mit. So dieses, oh mein Gott, der hat sich so irgendwie in dieser Rolle verloren, dass er dann irgendwie für sich persönlich, wie gesagt, ich will auch nicht jetzt spekulieren, was irgendwie in Heath Ledger vorgegangen ist.
Aber das ist an sich aber auch ein tolles Beispiel, wird ja immer wieder überlegt. Also hätte er zum Beispiel auch den Oscar gewonnen, wenn er nicht gestorben wäre. Ne? Das sind so Überlegungen, die sind an sich egal. Ne? Also er hat den Oscar gewonnen, gut ist, hat auch voll verdient.
Ja.
Aber das kommt ja dann öfter mal so auf. Also dass das halt auch so dazu beigetragen. Gerade zu der Zeit, wo Comicverfilme jetzt vielleicht, obwohl du halt so grandiose Sachen wie von Christopher Nolan hast, noch nicht das Standing hatten. Der Film ja auch sonst, glaube ich, fast gar nicht für irgendwas nominiert war und so. Ne?
Nee.
Das ist ja dann so eine Überlegung. Hätte The Crow den gleichen Kultstatus heute, wenn das nicht passiert wäre? Ne? Also,
das wäre halt die Frage, ob der denn vielleicht auch irgendwie einfach so ein bisschen untergegangen wäre, weil so diese morbide Faszination, dass du dir jetzt so einen Film anguckst und du theoretisch sogar genau den Zeitpunkt Pause drücken kannst.
Ja.
Und da ist es passiert. Mhm. Und es ist schon, es macht schon irgendwie was mit dir. Und ich weiß, ich habe den, glaube ich, damals das erste Mal so mit 15, 16 oder so gesehen und das war irgendwie so das Einzige, woran ich denken konnte, so mein Gott, der ist gestorben, während die den Film gemacht haben und so. Das ist schon irgendwie, weiß nicht, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so diese Faszination mit Leben, Tod, keine Ahnung was.
Ja, und das passt ja leider auch irgendwie zu dem Film dann wiederum, ne?
Ja, genau, also es ist schon, und ja, da ist natürlich spannend, was du schon sagst. Wäre der Film auch so groß geworden, wenn das jetzt alles irgendwie nicht, und auch da muss viel sein, es ist ja trotzdem, finde ich, ein handwerklich gut gemachter Film. Ich finde, sie haben auch ja tolle Einfälle, so wenn man manchmal so diese Point-of-View-Shots von der Krähe dann auch sieht und so, wie sie über die Stadt fliegt. Und da hat ja auch wirklich gute Bilder, so die sich auch so in den Kopf brennen. Und was ich ja vorhin schon meinte, so diese Atmosphäre mit Gefühl, ständig ist es nur Regen und es ist irgendwie immer dunkel. Und
trotzdem brennt es, aber eigentlich ist die ganze Zeit Regen.
Und du siehst auch irgendwie nie so richtig mal die Sonne.
Dabei sagen die auch, Regen muss ja auch irgendwann mal aufhören, aber es regnet den ganzen Film über. Nee, und ich finde auch, also gerade jetzt, also im Film selber ist es mir jetzt nicht überwiegend positiv aufgefallen, aber gerade im Vergleich, wenn man dann die Fortsetzung sich anguckt, die Kämpfe sind auch echt ganz cool. Also gerade, was er macht. Er kennt sich ja auch da kannte sich ja ganz gut aus und hat bei der Choreografie, glaube ich, auch immer mitgeholfen und so. Und das merkt man auch gerade im Vergleich. Und so ein bisschen würde ich auch behaupten, dass das Einflüsse dann für dass es auch ein bisschen Matrix-Einflüsse gegeben hat. Also der Film hat Matrix ein paar Einflüsse.
100 pro Jahr.
Also der ganze Style von ihm, mit dem langen schwarzen Mantel und die Kämpfe und so. Und wie er dann auch mit den Waffen rumballert auch an einer Stelle und so gerade gegen Ende. So eine Sequenz, die hat mich halt total an so diesen Lobby-Showdown bei Matrix, Matrix erinnert. Also das halt, also den Einfluss darf man auch so nicht vernachlässigen, glaube ich. Also ob jetzt mit oder ohne Tod, Mythos.
Und halt auch, was es so für Comic-Verfilmung, glaube ich, auch gemacht hat, so, ne, weil ich hatte mal geguckt, jetzt so 90er Jahre war halt jetzt auch noch nicht so das große Jahrzehnt für Comic-Verfilmungen. Ich glaube, wir hatten in dem Zusammenhang noch diesen Darkman von Sam Raimi
mit Liam Neeson.
Auch ganz cool. Es gab noch irgendwie so, halt so das, was Marvel damals noch irgendwie versucht hatte, so mit so ein paar komischen, merkwürdigen Sachen, die ja alle nie wirklich was losgetreten haben. Und dann hast du halt diesen Film, der trotzdem ja es geschafft hat, irgendwie einfach im Gedächtnis
zu
bleiben.
Genau, es ist immer die Frage, wie weit geht man zurück für diesen Grundstein von dieser modernen Comicwelt, die dann so richtig mit X-Men und Spider-Man Anfang der Nullerjahre losgegangen ist. Meistens wird er dann so Blade angeführt, aber im Grunde ist das auch so ein legitimer Vorläufer noch von gerade Blade, gut, gerade wenn man so eine düstere Sache geht mit so ein bisschen pulpig, so ein bisschen B-Movie-Anstrich.
Na gut, aber dann würde ich vielleicht sogar noch eher zu Tim Burton gehen und so Batman.
Ja, obwohl das noch so ein bisschen so sein eigenes Ding ist. Das hat noch so ein.
Ja, aber zumindest hat er da ja auch so, so dieses düstere schon so ein bisschen mit.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, die Parallelen sieht man schon, man schon auch, sind schon auch Anleihen da auf jeden Fall.
Aber jetzt, du hast ja gesagt, du hast die ganzen Fortsetzungen geguckt.
Ja.
Also es gibt 3 Stück an der Zahl.
Ja, falls ihr es nicht wusstet.
für die nächste Trivia Night, jetzt habt ihr was. Wie sind die denn so? Also vor allem gibt es denn jedes Mal eine neue Krähe?
Ja, also ich fange mal damit an. Das, also erstmal, die Welt fand ich ja dann, obwohl ich den Film jetzt nicht total geflasht war, trotzdem so faszinierend oder generell so ein Franchise finde ich dann halt so faszinierend, dass ich dann wirklich irgendwie versuche, alles zu gucken. Und das hat sich hier auch echt ganz gut angeboten. Das Einzige, was ich ausgelassen habe, das schon mal vorweggeschossen, gab auch eine Serie tatsächlich, die hieß, glaube ich, Stairway to Heaven im Original, auf Deutsch hieß die nur The Crow, die Serie. Mhm. Ende der 90er mit Mark Dacascos als Eric Draven. Mhm. Den man auch als John Wick tatsächlich kennt oder Crying Freeman oder so, ne? Also auch ein großer Martial Arts Künstler, die hatte auch tatsächlich ganz gute
Kritiken. Ich habe irgendwie so eine Folge oder zwei gesehen tatsächlich,
Hatte tatsächlich ganz gute Kritiken bekommen, lief bei uns auch auf RTL 2, ich glaube nicht bis zu Ende, aber lief auch da. Das habe ich jetzt nicht gesehen, das war auch eher so, also die Pilotfolge ist ein Remake im Grunde gewesen vom ersten Film, vom ersten The Crow. Dass sie nochmal die Story komplett abgehandelt haben in der Pilotfolge und dann macht er so sein eigenes Ding. Also der Unterschied ist dann, dass er nicht quasi dann ins Totenreich zurückgeschickt wird, als er seine Aufgabe erfüllt hat, sondern gesagt wird, hier, du musst noch das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse irgendwie herstellen und dann muss er halt so immer wieder so Case of the Week mäßig immer irgendwelche bösen Leute da bekämpfen.
Ja.
Und ja, ich weiß gar nicht, ob es da auch so ist, dass Gewalt ist gut, Drogen sind böse. Das war auch im ersten Film ein bisschen lustig. Ne? Also Gewalt, alles ist so ein typisches Ami-Ding. Gewalt ist ganz völlig okay, aber Drogen, keine macht den Drogen.
Ja, genau.
Er kann dir die Drogen raussaugen.
Ja,
also das wurde nach einer Staffel aber eingestellt. Ich weiß nicht, ob primär die Einschaltquoten der Grund waren. Die habe ich jetzt nicht ganz präsent, aber der Hauptgrund, der eigentlich angeführt wird, ist, dass Polygram, das Produktionsstudio, was dafür verantwortlich war, von Universal da gekauft wurde in der Zeit und die dann gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Es gibt jetzt Matrix, das brauchen wir
genau,
nicht.
Genau,
ja, das ist das zur Serie. Die habe ich jetzt mir aber nicht noch extra angeguckt, die 22 Folgen. Aber vorher noch, ich glaube 96 oder so, ich habe es ja auch irgendwo, 96 kam The Crow, City of Angels im Original. Ich glaube, auf Deutsch hieß der nur Die Rache der Krähe. Ist im Grunde noch die fähigste Kopie, sage ich mal, vom ersten Teil. Und auch noch am nächsten dran. Also wir kriegen das ganz gut hin. Regisseur war Tim Pope, der war vor allem Musikvideoregisseur, der hat für The Cure einige Sachen gemacht, für David Bowie, für Iggy Pop. Iggy Pop spielt auch mit in dem Film.
Oh.
Einer der Bösen, aber die Struktur ist lange Zeit fast genauso. Es gibt wieder eine Gruppe von bösen Leuten, die jemanden umbringen. Aber da bei der Konstellation der Leute, die umgebracht werden, macht der als einziger was anderes. Es geht nämlich nicht um ein Liebespaar, sondern um Vater und seinen Sohn. Was mich schon mal erstmal mehr gecatcht hat, weil mit kleinem Vater, Kind, ne? Ja. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich habe ja auch eine Frau, so angewiesen, dass mich das andere natürlich auch mitreißen, aber bei kleinen Kindern, wenn denen was angetan wird, ist halt nochmal irgendwie ein bisschen krasser. Und er schafft es tatsächlich ganz gut, die Stimmung nochmal so herauf zu beschwören von dem ersten. Also das ist noch sehr daran angelehnt, die ganze Atmosphäre, der spielt ja dann in Los Angeles, glaube ich zwar, aber ist eine sehr ähnliche Stimmung. Ist dann noch ein bisschen dreckiger, noch ein bisschen abgefuckter, aber im Grunde ist es genauso. Du hast halt nicht mehr Brandon Lee. Und das war im ersten Moment so, okay. Und es wirkt aber so, als hätten die alles versucht, das auch so in der Promo aussehen zu lassen, als wäre es Brandon Lee. Er hat halt den gleichen Style, also sowieso Make-up haben die sowieso alle in allen Teilen, aber auch so einen langen Mantel, die Frisur ist ähnlich und so. Im Deutschen, das habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, ist sogar die gleiche Synchronstimme, wie Brandon Lee im ersten hat.
Aber ist ja spannend, dass sie den wirklich so zwei Jahre nach dem Film
tatsächlich. Und den haben sie auch als einzigen noch ins Kino gebracht. Da gab es, glaube ich, auch wieder die Diskussion, ob sie den ins Heimkino bringen, aber der lief auch noch im Kino. War jetzt, glaube ich, nicht der Mega-Hit, die Zahlen habe ich jetzt nicht ganz präsent, auf jeden Fall längst nicht so ein Standing wie der erste. Der Typ hieß Vincent Perez, der den gespielt hat, ist ein Schweizer, hat eher so im französischen Kino dann so Sachen gemacht. Der hat mit Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, war so eine seiner ersten großen Rollen, da hat er eine tragende Rolle gespielt und macht auch, glaube ich, heute noch ein paar Sachen. Aber ich glaube, er war in Intrige, Roman Polanski, vor ein paar Jahren, da war er mit dabei. Ja, aber sonst hat er jetzt keine so krassen Sachen gemacht. Aber Drehbuch von David Goyer. Wir hatten ja vorhin auch schon Blade erwähnt. Ne, ja. Okay. Der auch so ein bisschen Hit and Miss ist, ne? Der hat ja auch bei den Nolan Batmans mitgeschrieben, aber eben auch Blade 3 verbrochen und solche Sachen. aktuell hat er, glaube ich, ein ganz gutes Standing mit dieser Foundation-Serie auf Apple. Die ist, glaube ich, von ihm.
Stimmt, ne? Ja.
Ja, das ist mal so ein bisschen Hit and Miss. Der hat das Drehbuch geschrieben. Ja, also ist im Grunde eine Kopie. Der Regisseur wollte das auch, glaube ich, gar nicht so ganz. Das hat dann Miramax eher so gemacht, dass die diesen Todesfall eigentlich normal erzählen wollten, nicht als Flashbacks. Und am Ende haben sie es aber doch wieder so gemacht wie beim ersten Teil. Die Dramaturgie ist ähnlich. Am Ende wird so ein bisschen aufgebrochen. Was ich auch ganz spannend fand, weil das ist so ein Punkt, der mich auch im ersten gestört hat, ist halt dieses Superman-Problem. Deshalb finde ich, Superman ist auch so eine langweilige Figur. Er hat halt keine Schwächen. Er ist unsterblich und da ist keine Fallhöhe mehr da. Ja. Er hat keine Herausforderung, er mäht die einfach nieder und dann ist gut. Im zweiten haben sie sich dann ausgedacht, wenn sie die Krähe töten, dann verliert er seine Kräfte.
Und ach, die Krähe, also das Tier an sich.
Genau,
das
seine Krähe, sie ihn begleitet die ganze Zeit. Und das war am Ende dann so ein bisschen, war ein bisschen Stakes und so. Ja. Also da haben sie ein bisschen was noch am Ende probiert. Ist jetzt kein geiler Film. Die Kämpfe stinken total ab im Vergleich zum ersten. Die Dialoge sind sehr cringy. Es ist auch, aber es ist trotzdem noch der auch nicht nur visuell, sondern inhaltlich so ein bisschen verknüpft ist mit dem ersten, weil die größte weibliche Figur ist die erwachsene Sarah jetzt aus dem ersten. Eine andere Schauspielerin, von anderen Schauspielern gespielt. Von Mia Kirschner, ich kenne die heute aus den Star Trek-Serien, die spielt Spocksmutter, aber sonst kann ich die jetzt nicht so. Genau, das ist so der Anknüpfungspunkt. Aber sonst, ja, Iggy Pop hast du noch dabei, Thomas Jane hast du noch dabei.
Aber Thomas Jane auch mehr als so ein Schurken.
Genau, Iggy Pop und Thomas Jane sind beide so durchgeknallte Handlanger, okay. Ja, aber sonst ist das jetzt nicht
was
so
der Punisher tat, bevor er zum Punisher
ja, wurde. Genau. Ist jetzt nicht so der Rede wert. Es ist immer noch die beste Fortsetzung in meinen Augen, aber ja, wir versuchen halt nochmal den Erfolg zu kopieren vom ersten mit einem nicht ganz so charismatischen Hauptdarsteller. Aber viel schlimmer wird das dann in 3 und 4. Also es ist wirklich so ein Abfall. Also für mich war es echt so eine ganz steil sinkende Kurve. Der zweite ist, kann man sich noch so okay angucken. Die anderen ist dann, also der dritte, wie hieß denn der Typ? Wie gesagt, ich habe mir das auch in dem Fall mal ausnahmsweise auch mal einen schlauen Zettel gemacht. Ich kannte den auch aus Eiskalte Engel hat er mitgespielt, so ein Footballer. Und dann bei Resident Evil hat er die männliche Hauptrolle gespielt, neben Mila Jovovich im ersten.
Ah, okay.
Weiß nicht, ob das noch präsent ist, der hieß Eric Mabius, genau. Ja. Und der ist halt total voll der Lappen. Also wirklich, echt. Also da haben sie noch beim dritten Teil, der heißt, Salvation. Versuchen sie noch so ein bisschen am Anfang, ich monologisiere jetzt ein bisschen.
Alles
muss
okay,
halt sein.
Du hast die Filme gesehen, ich nicht.
Ich muss das irgendwo muss ich das Wissen jetzt rausballern, wenn ich das schon gemacht habe. Der Anfang ist noch ein bisschen spannend, weil da versuchen sie so ein bisschen das anderes zu erzählen. Es geht halt um zu unschuldig Verhafteten, der im Todestrakt sitzt und hingerichtet wird. Das ist halt er als Krähe, die neue Krähe. Und ist im Leichenschaus und wacht dann da so auf. Und die versuchen sich auch irgendwie immer eine andere Erklärung für dieses Make-up ausdenken zu lassen. Und er ist dann halt so verkohlt und reißt sich das dann so ab. Und dann ist das so ein Rückstand, so eine Rückstände und das sieht dann aus so wie das Make-up. Und das Geile ist auch, keiner erkennt ihn. Er sieht halt genauso aus wie er, bloß mit Make-up. In den anderen Teilen erkennen sie ihn ja auch immer. Und sagt, wer bist denn du? Und dann sagt einer, du bist doch bestimmt ein Freund von dem Mörder. Du siehst, du klingst genauso. Das ist der Grund. Und,
aber nee, aber schön, dass sie erkennen, dass die Stimme fast
gleich ist. Aber nee, er ist wirklich voll der Lappen und er ist, bei ihm ist er so möchte gern cool. So voll aufgesetzt.
Aber was ist denn seine Motivation? Also einfach dann die Leute dann zu killen, wegen denen er im Knast gelandet
genau,
ist?
Genau, ja genau, die Prämisse habe ich jetzt gar nicht so erwähnt, aber im Grunde schon. Also er wurde in den Knast gesteckt, weil er seine beschuldigt wurde und da ist wieder die alte Konstellation, seine Freundin umgebracht zu haben.
Ah, okay. Mhm.
Gespielt von Jodie Lynn O'Keefe, die kennt man aus Prison Break und so, also auch nicht ganz unbekannt. Ist aber so eine große Polizeiverschwörung dann. Polizisten haben sie halt vergewaltigt, weil sie auch irgendwas mitgekriegt und gesehen hat, es waren also ganz korrupte Polizisten. Mhm. Und dann wird aber noch viel über ihre Schwester erzählt, gespielt von Kirsten Dunst.
Oh. Erste Rolle, die, so weiß man das?
Nee. Ja, das war nach Interview mit einem Vampir auf jeden
stimmt,
Fall.
Ja, eben, die war
aber ja, die versucht auch sich da reinzuhängen, aber kann auch nichts reißen. Mhm. Die spielt dann die Schwester von der Verstorbenen und tut sich dann mit der Krähe auch so zusammen, obwohl sie ihn erst ganz kacke findet, weil sie denkt, er hat ihre Schwester umgebracht. Der Vater ist dann auch irgendwie da mit drin und so und keine Ahnung, es ist auch ganz, ganz auch so ein bisschen weird erzählt. Am Ende ist dann auch, versuchen sie auch so ein bisschen tiefer in die Mythologie und dann ist auf einmal der Polizeichef, der da auch mit drin steckt, voll der Experte. Mhm. Er sagt dann irgendwann so, ja, ich habe von diesen Dingen gelesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie selbst erlebe, aber das ist so und so und so und so, so völlig aus dem Nichts, dieser Polizeichef. Ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal erlebe, aber es ist, ja, das kann es geben, so einen Toten, den nochmal wiederbelebt werden. So. war schon echt nicht so geil. Ist aber auch nochmal in einer Großstadt und so, also das Setting ist nochmal ähnlich. Kriegen es aber inszenatorisch jetzt nicht nochmal hin, da wirklich was zu reißen. Aber wirklich ganz schlimm, und das ist nicht mal mehr ein richtiger Film, ist der vierte. Wicked Prayer, der kam, glaube ich, dann 2005. Das ist, da stimmt vorne und hinten nichts. Das ist so stümperhaft in allen Belangen. Schnitt, Kampfchoreografie, Schauspiel, Kamera, Licht. Manchmal kriegst du einfach gar nicht mit, was passiert oder welche Figuren miteinander reden oder warum und so. Das ist wirklich einfach Trash. Und
aber meintest du nicht, dass das so krass besetzt?
Und das ist aber der wahrscheinlich die interessanteste Besetzung hat, weil, also als Krähe, die Hauptrolle ist Edward Furlong aus Terminator 2 und American History X, aber schon nach seiner großen Zeit mit diesen beiden Filmen. Also das muss auch, ich habe es jetzt nicht ganz in seiner Karriere auf dem Schirm. Ich habe vor kurzem mal ein längeres Podcast-Interview mit ihm gehört. Er hat heute auch einen sehr gesunden und ehrlichen Blick auf die ganzen Sachen und so, aber da muss er, glaube ich, so voll doof gewesen sein, okay, so zu der Zeit. Das muss ja auch so kurz, nachdem er die Terminator 3-Rolle verloren hat, weil er dazu Drogi war, gewesen sein. Er spielt jedenfalls die Hauptrolle. Ist halt einfach auch kein so richtig geiler Schauspiel, zumindest nicht zu der Zeit. Dass er, also hängt sich doch nicht so richtig rein. Genau, und die böse Bande wird angeführt von David Boreanaz. Angel, David Boreanaz.
Angel, alle Buffy-Fans
und
da draußen.
Und sein Love Interest ist Tara Reid. Das wird immer besser. Und wen hast du noch? Genau, und deren Chef, der dann später noch kommt, ist Dennis Hopper.
Oh, ja.
Okay. Wo du auch absolut nicht weißt, was der in diesem Film macht.
Aber Dennis Hopper hat irgendwie gefühlt, also Pascal hatte mir ja mal so diese ganzen Texas Chainsaw Massacre-Filme. Ja. Und Dennis Hopper taucht ja auch in Texas Chainsaw Massacre 2 da irgendwie auf und hatte so einen komischen Kettensägen-Schwertkampf mit Leatherface. Also ich glaube, Dennis Hopper hat irgendwie einfach immer alles gemacht.
So, ja, aber es ist auch so, diese Figur ist auch so unbeschreiblich. Also erstmal ist er auch so geil, also die Haare so ein bisschen getönt und dann ist er so der Anführer einer satanistischen Kirche. Also es geht darum, dass die irgendwie, da ist dann noch so ein größerer okkulter Überbau. Also David Boreanaz und die Crew, die wollen irgendwie durch Morde, keine Ahnung, Satan erwecken und heraufbeschwören, der dann in seinen Körper fährt irgendwie. Und Dennis Hopper ist von der Kirche dann der Obermotz und spricht aber wie ein, weiß nicht, jugendlicher Afroamerikaner aus, weiß ich nicht, aus der Bronx oder so. Mhm. Er sagt dann, an einer Stelle, als es dann klappt mit dem Teufel, sagt, glaube ich, yeah, yo, mad props to you, to the OG und keine Ahnung, solche, und er spricht die ganze Zeit so. Okay. Und so, ja, respect for keeping it real for your homeboys oder sowas. Sowas sagt er die ganze Zeit und keiner weiß warum. Und das ist ganz, ganz furchtbar und er weiß auch nicht warum. Und bei David Boreanaz sieht man auch, er weiß auch nicht genau, warum er gerade mit dem so spricht. Er guckt auch sehr verwirrt. Ja, und dann Danny Trejo ist noch dabei.
Danny Trejo musst du überall irgendwie.
Das spielt auch so so ein bisschen an der mexikanischen Grenze, ist auch so ein bisschen Native American gefärbt und so. Genau, da ist es dann nämlich, glaube ich, auch, wie war denn das? Da töten sie, glaube ich, auch die Krähe, um seine Kräfte zu bereiten. Aber dann macht Danny Trejo so einen lustigen Tanz und dann wird die Krähe wiederbelebt. Und Macy Gray ist auch noch am Start.
Oh.
Ja, die spielt auch noch eine Anhängerin von dieser Satanistenkirche, wird aber vom Querschläger dann, glaube ich, erwischt. Keine Ahnung, wie gesagt, man weiß oft nicht, was da passiert. Also es ist ganz, ganz schrecklich. Ich bin auch zwischendurch, muss ich auch mal zweimal zurückmachen, weil ich auch kurz eingenickt war. Es ist angesichts des Casts, macht schon Spaß ein bisschen, aber ich glaube, in so einer Runde wär das noch geiler, sich den nochmal anzugucken. Das
klingt ja fast was wie für einen Podcast mit Schuss.
Ja, also das wäre wirklich, wenn das jetzt noch ein größerer Film wäre vielleicht, aber so könnte man auch mal, ich würde den mit anderen Leuten zusammen, würde ich mir den vielleicht auch nochmal angucken. Aber es ist schon echt ein Unfall.
Aber was ich ja spannend finde, ist so dieser Punkt, dass, und ich meine, das rechne ich tatsächlich allem, was du jetzt hier so erzählt hast, diesen Film hoch an, dass keiner irgendwie auf die Idee gekommen ist, dieses ganze Thema rund um die Krähe an sich irgendwie auszuerklären und irgendwie zu sagen, ja, und das ist der Todesengel, der sich um die geplagten Seelen kümmert und denen dann noch eine Chance gibt, zurückzukehren, sondern dass man einfach sagt, ja, gibt halt diese Krähe und die kommen dann halt wieder zurück und dann ist fertig aus Feierabend und das muss jetzt halt auch nicht weiter erklärt werden. So, da bin ich halt auch gespannt, wie das Remake damit umgehen wird. Ob man halt auch wirklich einfach sagt, ja, der ist gestorben und es gibt halt besondere Mächte, Kräfte, wie auch immer, die jetzt über diese Krähe mit ihm dann in Verbindung treten und sagen, okay, du hast nochmal die Chance, dich zu rächen.
Ja, also wenn du halt den Legitimation für dein Remake hast, musst du halt ja irgendwie noch so ein paar Stellen füllen. Wahrscheinlich werden sie das versuchen. Ist ja, wie du sagst, ist erstaunlich, dass die Fortsetzung das im Grunde gar nicht machen. Also ein bisschen wird so der Mythos mal so angedeutet und alle Leute haben irgendwie was anderes gehört und Krähen, aber so wirklich wird da nichts gemacht. Und im Grunde ist es ja wirklich immer die gleiche Konstellation. Der einzige Unterschied ist beim zweiten Teil, dass es halt mal der Sohn ist, aber sonst sind es dann immer wieder Liebespaare und so. Und hier ist es auch ein unschuldig des Mordes dann beschuldigt da im vierten Film und so. Also es ist echt so, die machen im Grunde nochmal das Gleiche mit schlechteren Mitteln. Und es ist ja auch so, also wenn du mal so einen trashigen, düsteren Film hast, ist ja wenigstens, dass es vielleicht dann umso mehr dann im Splatter-Bereich oder so abliefert. Aber auch da nicht, also gar nicht. Du hast keine krassen Gewaltspitzen oder irgendwelche Splatter-Einlagen, die dann wenigstens vielleicht so ein bisschen morbiden Spaß machen oder so. Es wird angedeutet, immer weggeschnitten, weggeblendet und so und auch so ganz komisch verfremdet, so ganz billig. Also das tat visuell echt weh, dieser Film.
Aber es ist faszinierend, dass dann da trotzdem ja so ein Franchise draus wird. Ne?
Ja.
Also dass du jetzt wirklich sagen kannst, ja, wir haben 4 Filme und demnächst kommt der 5. Film dazu.
Ja.
Und ja, noch eine Serie und den Comic haben wir ja auch. Ich glaube, bei den Comics wurde ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie Weiterführungen von gibt oder so, aber ja, interessant. Echt interessant.
Aber das ist ja wirklich so ein Fall, wo es dann echt Direct-to-DVD war. Oder
ja, na klar.
Und das dann auch viele Leute, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben. Also ich hatte mal gehört, dass es irgendwie noch mehr Crow-Filme gab, aber dass dann Edward Furlong, Tara Reid und David Boreanaz im vierten Film die Hauptrolle spielen und der ganz, ganz schrecklich ist, das war mir nicht so bewusst. Deswegen, ja, ich bin, ich weiß nicht, ob ich da auch sehr froh bin, diese Lücke gefühlt zu haben, aber irgendwie war es ein spannendes Erlebnis, weil es auch insgesamt so ein Rausch war. Ich habe das, glaube ich, wirklich an 2 Tagen hintereinander die 4 Filme geguckt. Und war schon eine interessante Erfahrung, aber
wegen dem Cast aus dem 4. Teil will ich eigentlich diesen 4. Teil irgendwie mal gucken. So.
Ich habe hab dem 4. dann auch am meisten deswegen entgegengefiebert, als ich mir das so durchgelesen hatte. Ich hatte ja überlegt, also ich habe mir den 1. angeguckt als Vorbereitung hier und dachte, gucke ich die anderen noch an, dann kann man das so ein bisschen mit abfrühstücken und so. Und dann habe ich den Cast vom 4. gesehen und dachte, aber ich bin ja auch nicht einer, der dann nur den 4. guckt, egal ob die jetzt irgendwas miteinander zu tun haben oder nicht. Der 3. und 4. sind halt komplett eigenständig.
Ja, das kenne ich. Und dann
musste ich das halt alles gucken, ja. Aber nun ja.
Ja, krass. Ja, was sind denn jetzt so, ich meine, wir haben jetzt schon immer mal wieder so ein bisschen drüber gesprochen.
Wir haben es mal schon eingestreut.
Aber jetzt nochmal vielleicht so zusammenfassen, was sind denn so deine Erwartungen an diesen neuen Film?
Ja, also viele haben ja über den Trailer schon sehr gemeckert, bevor den, glaube ich, irgendjemand gesehen hatte. Den fand ich ja noch so okay. Also das war auch, bevor ich das Original ja gesehen hatte. Ich finde da Bill Skarsgård auch an sich eine ganz coole Socke. Und er hatte halt schon ganz schöne Gewaltspitzen, wo ich so dachte, da geht es immerhin ordentlich ab, da wird er ganz, ganz gut abliefern. Auch wenn es recht CGI-ig war, aber immerhin geht es ein bisschen deftig zur Sache. Also dachte jetzt so, okay, also als jemand, der da zu dem Zeitpunkt kein Fan vom Original war, kann man mal machen. Vielleicht wird es ja halbwegs spaßig. Ja.
Ja, mich hat immer so dieses John Wick-mäßige an dem ganzen Ding gestört. So.
Ja.
Also da hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Chad Stahelski als Regisseur irgendwie dran gestanden hätte. Aber es ist ja dieser Rupert Sanders, ja, der ja hier den Ghost in the Shell Live-Action-Film gemacht hat und dieses Snow White and the Huntsman.
Genau,
Der ist für mich halt auch mehr so ein visueller Regisseur. Also der hat schöne Bilder im Kopf, aber der Film drumherum irgendwie hat für mich nie funktioniert. Also jetzt bei diesen beiden erwähnten Filmen war ich nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, wow, was für ein krasser Scheiß. So.
Ja, Ghost in the Shell habe ich nie gesehen, weil ich dachte, das war so ein typischer Fall von das Original ist geil.
Ja, ist auch so. Also ich war halt einfach irgendwie da neugierig und dachte, okay, komm, guckst du mal an. Aber ja, also der Original-Anime ist fantastisch und das kriegt halt auch dieser Live-Action-Film nicht hin. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich war schon echt irgendwie hart abgefuckt von diesem Trailer so, weil es halt auch, wie ich gedacht habe, wo ist der Regen? Wo ist das Dunkle? Irgendwie eine der ersten Einstellungen siehst du hier diesen Eric in irgendeiner Anstalt, Gefängnis, keine Ahnung was, so in so pinken Trainingsanzügen und alle um ihn herum auch. Und ich dachte so, aber nein, das ist nicht Barbie. So, das soll hier
ein offizielles Barbie-Spin.
Ja, keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Wir werden ihn ja jetzt tatsächlich bald sehen in der Pressevorführung. Dann wird es ja nächste Woche, werden wir uns dazu ja auch auslassen.
An sich ja, also genau, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, die Kritiken sind ja echt mies, aber ich versuche auch bei sowas dann und vor allem noch ranzugehen.
Ich habe auch bei Borderlands versucht zu sagen, okay, ja, oh, die Kritiken alle super schlecht, aber ich will den Film halt selber erst mal sehen.
Vielleicht machen wir ja, ich will ihm dem Film nicht von vornherein verbieten, mir Spaß zu machen.
Genau, ja, das ist richtig, aber ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt.
Ja, also, ich hab den Trailer jetzt ja auch nochmal gesehen, nachdem ich dann das Original gesehen habe und da, also wie gesagt, den ganz großen Hate, den habe ich halt nicht, weil der Film, das Original nicht der Standing bei mir hat, aber ich sehe schon so ein bisschen auch die Probleme, die andere Leute damit haben. Ich meine, auch allein, also erstmal ist der Trailer auch viel zu lang. Ich meine, der zeigt ja im Grunde auch alles schon, davon mal ganz abgesehen.
Das ist ja ein Thema für einen ganz eigenen
Podcast. Ja, aber auch bei so einem Film, das muss ja auch nicht sein, also weiß ich nicht. Und dann, so die ganze Look von Will Skarsgård in der Rolle ist auch eher so ein bisschen mehr so wie Jared Leto's Joker als die Krähe. Da weiß ich auch nicht so ganz, ob ich das so geil finde.
Aber ich bin vor allen Dingen gespannt, wie so halt die Aufstellung der Stimmen an sich dann sein wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt halt auch das Original nicht kennen, so die halt vielleicht auch einfach tatsächlich nicht in den 90er Jahren geboren sind, so die vielleicht auch dann mehr abgeholt werden, eben weil es halt jetzt so, ist ein bisschen John Wick, aber es ist ein bisschen so Fantasy und Horror-Vibes vielleicht.
Und das
so
ist der gruselige Clown aus S.
Genau, gruselige Clown mit neuem Clowns-Make-up und sowas. Also, dass das vielleicht auch tatsächlich Leute am Ende irgendwie vielleicht abholt. Keine Ahnung.
Also, ja, es sieht aber aktuell in den USA zumindest nicht so aus, wo er jetzt schon gestartet ist. Er floppt ja gewaltig.
Okay.
Werden die Kritiken wahrscheinlich ihren Teil dazu beigetragen haben, aber auch machen ja nicht alles aus. Also deswegen, das Interesse scheint generell jetzt nicht so groß zu sein. Das hat ja keiner auch danach geschrien eigentlich. Ich meine, die versuchen das ja schon seit ein paar Jahren auch das auf die Beine zu stellen. Jetzt haben sie es irgendwie geschafft, aber so ganz, das wird wahrscheinlich irgendwie schnell in der Versenkung verschwinden. Aber wer weiß, vielleicht haben wir Spaß.
Wir werden es.
Wir wollen es nicht ausschließen.
Genau, wir wollen es nicht ausschließen. Nächste Woche hört ihr es dann, weil nächste Woche haben wir dann mal so ein Doppelpodcast, weil wir reden über zwei solcher Rückkehrer. Ja. Einmal nämlich The Crow und wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, Beetlejuice.
Ja, packen wir das jetzt da auch rein. Das ist ein bisschen so Avengers, ne? Wir haben so die Einzelfilme erstmal besprochen und dann kommt der große Zusammenschluss. Das ist ein episches Event.
Beetlejuice habe ich ja schon gesehen.
Achso, ja, du hast den jetzt schon gesehen.
Ich
guck den erst nächste Woche.
Könnte mal ganz gespannt sein. Ja, aber gut.
Also ich will trotzdem schon mal ganz mutig prophezeien, dass es nicht der schlechteste Crow-Film wird, nachdem ich die Fortsetzung gesehen habe, weil es wird zumindest, glaube ich, halbwegs ein Film im Vergleich zum vierten. Der vierte ist alles andere, nur kein Film. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich die mir angeguckt habe, weil schlimmer als das wird es nicht. Also mal gucken, was ich nächste Woche sage, aber jetzt behaupte ich das einfach mal. Egal wie schrecklich es wird, es kann nicht schlimmer werden als das.
Sehr gut, das ist so ein schönes Schlusswort. Damit sind wir durch mit unserem zweiten The Crow Podcast.
Ich muss mir gleich mal den ersten anhören.
Ich auch. Nachdem wir uns an den ersten alle irgendwie nicht mehr erinnern konnten. Aber schön, dass jemand da draußen aufgepasst hat und sich sagt,
das ist wirklich gut, das ehrt euch.
Flachpfeifen, habt doch schon, lass mal
doppelter
den Quatsch,
Content,
ey.
Ja.
Oh, so ein Scheiße, ey.
Ja, ich bezahle doch nicht für doppelten Content. Ach, bezahlt ja keiner.
Genau, also verzeiht uns das vielleicht auch ein bisschen, dass wir nochmal über The Crow gesprochen haben.
Wir hatten ja den Fortsetzungsexkurs immerhin noch dabei, um so ein bisschen mehr Wert zu haben.
Also vielen Dank an Professor Markus, der sich hier eifrig darauf vorbereitet hat.
Falls ihr Interesse habt, als ich geguckt habe, gab es den vierten noch kostenlos bei YouTube. Also schaut mal nach, gebt das mal in die Suchleiste ein.
Es gab jetzt übrigens für ganz kurze Zeit tatsächlich auch Borderlands auf YouTube.
Habe ich vorhin mitgekriegt, ja. Wurde in den Kommentaren sofort wild spekuliert, ob das quasi vom Studio selber angeleitet wurde, damit es überhaupt jemand guckt oder der Film mal mehr Interesse
aber
bekommt.
Aber ist schon wieder runtergenommen
worden. Ist schon
wieder
weg?
Also, ja, also das, aber den gab es jetzt, glaube ich, auch schon.
War schon eine Weile, ne? Aber jetzt.
Nee, ich meine, ich glaube, gibt es den Film da jetzt auch schon
als, ach so, als Stream? Das kann sein. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber,
ja.
aber auch das YouTube-Video war, glaube ich, ein Weilchen online.
Ja, ja.
Also haben es halt mehr Leute mitbekommen.
Ich glaube, ganze 24 Stunden oder so hat es durchgehalten.
Ja, also schon gar nicht so
aber
schlecht.
Aber immerhin so über eine Million Views oder
ja,
so.
Ja, also deswegen, ja. Und jetzt haben halt immer mehr Seiten darüber berichtet, auch aus unserer Firma, und dann sind dann die doch darauf aufmerksam geworden.
Naja, gut. Wollen wir mal hoffen, dass es The Crow nicht passieren wird.
Ja.
Nächste Woche wissen wir mehr. Ich sage danke, Markus.
Das war sehr schön
dass
mit
du
dir.
Hier warst.
Auch mal in trauter Zweisamkeit.
Ja, und vor allem, dass du dich hier so durchgekämpft hast.
Ja,
nicht nur einen Film, sondern gleich vier Filme.
Ja, es war trotzdem, also so schlecht die dann auch wurden, es war trotzdem ein Vergnügen, sich da irgendwie reinzufuchsen in dieses Universum.
Ja, vielen Dank, Ventilator.
Ja.
Du hast es ein bisschen geschafft.
Das größte Dankeschön.
Nicht ganz so kaputt gehen.
Ich glaube, man hat es manchmal so ein bisschen gehört hier, aber
ja,
ist egal. Das ist,
deswegen erwähne ich ihn, ja, weil sonst geht es hier nicht. Und größter Dank geht natürlich raus an alle, vor allen Dingen an die eine Person, die sich daran erinnern konnte, dass es schon mal einen The Crow Podcast gegeben hat. Vielen Dank, aber gleichzeitig, wie gesagt, tut mir leid, dass wir es jetzt hier trotzdem gemacht haben.
Schreib uns einfach, welchen The Crow Podcast du besser findest.
Und wir versuchen ja trotzdem immer mal so ein bisschen auch so Klassikerfilme hier so reinzupacken. Jetzt ist diese Woche tatsächlich jetzt nicht so viel an super krass großen Kinostarts gewesen, weswegen wir gesagt haben, okay, komm, wenn an einem Tag, nämlich nächste Woche am Donnerstag, gleich zwei solche Wiederkehrer in den Kinostart, nämlich eben Beetlejuice und The Crow, dann geben wir jedem Einzelnen davon mal nochmal einen Podcast im Vorfeld. Und das haben wir hiermit getan. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Bewertet uns bei Spotify, der Apple Podcast App, wo auch immer das geht. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.